Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Eingeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der uns gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geschlachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In den hier würde Thomas ja sagen, sagt ihr dazu Amen? Eigentlich könnten wir das hier auch mal machen, genau. Schaut mal, das ist einer meiner Lieblingstexte, ein bisschen ein langer Text. Und ihr fragt euch, was hat das zu tun mit Gewissheit des Glaubens? In dem Begriff Gewissheit steckt das Wort Wissen drin. Wissen ist Macht, haben wir gelernt. Und in dieser Zeit, in der wir heute leben, können wir keine Nachrichtensendung gerade im Moment anschauen, wo wir nicht konfrontiert werden damit, dass Gewissheit Mangelware geworden ist. Schauen wir zum Beispiel Richtung Korea, Nordkorea. Schauen wir zum Beispiel Richtung Europa und denken an die Strafzölle. Damit schauen wir eigentlich nur Richtung Amerika. Und da will ich keinen Namen nennen. Bueno, wir verstehen, das, was unsere Politiker als Gewissheit wahrgenommen haben, wackelt plötzlich. Und hätte uns, die wir hier an der Costa Blanca in Spanien leben, hätte mich vor einem halben Jahr jemand gefragt, wie wird der neue Ministerpräsident am 3. Juni heißen? Na, ich hätte gesagt, genauso wie wie er heute heißt. Falsch. Wir haben einen neuen. Ganz schnell ging es. Spanien hat einen neuen Ministerpräsident. Gewissheit ist trotzdem ganz wichtig. Denn wenn wir manche Dinge nicht mit Sicherheit wissen, gerade auch in Glaubensfragen, dann wackelt unser Glaube mitunter extrem. Gerade dann, wenn wir in schweres Fahrwasser geraten. Im ersten Teil dieses Abschnitts aus dem Römerbrief heißt es einige Male, wir wissen nicht. Vieles im Leben ist ungewiss. Wir vertrauen uns der Technik an und wissen nicht, ob die Technik plötzlich versagt. Wir denken an die täglichen Risiken, die das Autofahren mit sich bringt. Und ich erinnere mich ja noch an die Zeit, wo ich mir nicht sicher war, ob mein Auto anspringt, wenn ich den Schlüssel drehe. Die Werkstatt fand den Fehler einfach nicht. Es war nicht die Batterie, es war nicht der Anlasser und jedes Mal dieser Moment. Inzwischen, bei diesem anderen Auto, denke ich überhaupt gar nicht mehr dran. Ich verlasse mich einfach darauf, dass die Technik funktioniert. Aber ist es selbstverständlich? Ungewiss auch der Umgang mit Menschen. Manchmal treffen wir auf Menschen und mir geht das manchmal so, dass ich den Eindruck habe, oh, der ist aber total auf meiner Wellenlänge. Und sofort ist eine Vertrauensebene da, die ich bei weitem nicht bei jedem habe. Und wie bin ich da schon auf die Nase gefallen? Ist der andere auch vertrauenswürdig mit dem, was ich ihm anvertraue? Bin ich richtig verstanden worden? Kann ich mir sicher sein, dass das, was ich gesagt habe, auch genauso weitergegeben wird? Wie kann ich meine Glaubensüberzeugungen weitergeben, ohne dass ich den anderen vor den Kopf stoße? Ihm vielleicht den Eindruck vermittle, du bist gar nicht gläubig, weil du glaubst irgendwie anders, als ich mir das vorstelle. Wir hier in Torrevieja, wir haben damit unsere Erfahrungen gemacht. Und wenn ich so in die reinschaue, dann bin ich sicher, wir kriegen heute leicht ein halbes Dutzend unterschiedlicher Gemeinde und Gemeindenformen zusammen. Aus ganz Deutschland, mitunter aus ganz Europa treffen wir uns hier. Und manche sind vielleicht überrascht, wo bin ich hier hineingeraten? Hier gibt es Leute, die heben beim Singen die Hände. Überhaupt, wieso bleiben die nicht alle sitzen beim Singen? Engländer würden das so sagen. Bei denen sitzt man beim Singen und beim Hören des Wortes Gottes stehen alle. Manche kennen das genauso. Unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Glaubensformen. Wir merken, es ist so schwierig, Menschen, die hier an der Küste leben, mitunter schon lange leben, mit dem Evangelium zu erreichen. Mit der Botschaft von der Liebe Gottes, von der wir vorhin gesungen haben. Das klang richtig gut. Wir merken, sie haben mitunter Erfahrungen gemacht, die lassen sie vorsichtig sein mit allem, was irgendwie christlich klingt. Wie kann ich meine persönliche Glaubensüberzeugung weitergeben, ohne andere vor den Kopf zu stoßen? Es gibt auch verschiedene Fragen, die durch das Lesen der Bibel aufkommen. Wir machen diese Erfahrung gelegentlich am Dienstag, auch beim Studium des Petrusbriefes. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Gerhard sagt, wir werden fertig am nächsten Dienstag. Einige Zeit sind wir unterwegs, hätte auch sagen können, mehr als ein Jahr. Fragen, die uns beschäftigen, wir lesen Gottes Wort und wir fragen uns, wie hat er das gemeint? Ich denke auch an die Zweifel, die bei mir immer wieder aufkommen, über bestimmte Fragen in meinem Leben. Über Fragen, die auftauchen, wenn ich mich für so einen Dienstagabend vorbereite. Es gibt viele Dinge im Leben und auch im Glauben, die bleiben ungewiss. Wir wissen nicht, sagt Paulus. Aber hier wird nicht von der Ungewissheit, sondern eigentlich spricht dieser Abschnitt von der strahlenden Gewissheit, die durch den Glauben kommt. Es heißt, wir wissen aber. So endet dieser Abschnitt. Wie kommen wir zu dieser strahlenden Gewissheit des Glaubens? So hatte es Michael Wanner einmal formuliert. Glauben, was ist Glauben? Glauben heißt mit dem Herzen sehen. Nicht mit den Augen sehen. Mit dem Herzen können wir auch Dinge erkennen, die wir mit unserem mit der natürlichen Wahrnehmung überhaupt nicht erkennen können. Unser Auge, das täuscht uns mitunter. Unser Herz seltener. Für die meisten ist der Glaube dabei die unsicherste Sache der Welt. Sie sagen, Glauben heißt nicht wissen. Sie ärgern sich über Leute, die ein verbindliches Glaubensleben führen und von Jesus so reden, als ob er neben ihnen stünde. Aber wenn man dann davon spricht, dass ihnen eben noch etwas fehlt, dass sie den biblischen Glauben an Jesus vielleicht so gar nicht kennen. Dann reagieren sie gereizt und sagen, was denken Sie? Ich glaube doch auch an den lieben Gott oder an ein höheres Wesen. Aber so ein vager Glaube an den Herrn Gott, den es da oben irgendwo gibt, er vermittelt eben nicht diese Glaubensgewissheit, die wir brauchen. Mir wird gerade klar, dass es einigen zu kalt wird. Wir merken, unsere neuen Klimaanlagen, die können was. Wir ändern das gerade. Glaubensgewissheit. Glaubensgewissheit ist sehr wichtig. Und es ist nicht so, dass manche definieren, Glauben heißt nicht wissen. Stellen Sie sich einmal ein kleines Mädchen vor. Vielleicht Ihr Enkelkind. 5 Jahre. Und Sie unterhalten sich ein bisschen mit ihr. Und in dem Moment fliegt oben ein Flugzeug vorbei. Und da zeigt es nach oben zu dem Flugzeug am Himmel und sagt, du, ich bin auch schon oft in so einem Flugzeug geflogen. Ganz weit oben. Und du sagst verwundert, und? Hast du da gar keine Angst gehabt? Also ich würde das sofort fragen. Das Kind würde sagen, nein, überhaupt nicht. Und bevor ich weiterfragen könnte, würde die Kleine sagen, weißt du, mein Papa ist Pilot und der kann ganz gut fliegen. Und immer wenn ich im Flugzeug saß, dann ist er geflogen. Deshalb habe ich nie Angst beim Fliegen. Mir fällt gerade ein, vielleicht wäre das ein Rezept gegen meine Flugangst. Aber ich fürchte, mein Vater macht keinen Pilotenführerschein mehr. Mit 86. Wir merken, in Sachen Gewissheit ist es ein ganz großer Unterschied, ob ich jemanden kenne oder nicht kenne. Ich erinnere mich, als ich das letzte Mal geflogen bin, zurück hier nach Spanien im Mai. Das war einer der schlimmsten Flüge meines Lebens überhaupt. Es hat nur einmal gewackelt. Und zwar begonnen in Köln, bis wir in Alicante gelandet sind. Das Gefühl hatte ich zumindest. Es hat mich auch nicht besonders beruhigt, als ich einen Piloten einsteigen sah, der aus meiner Sicht viel zu alt war für den Job. Aber damals wusste ich noch nicht, dass ich so eine Wackeltour vor mir habe. Es hätte mich viel mehr beruhigt, wenn ich gewusst hätte, dort fliegt jemand, der kann das. Dieses kleine Mädchen hatte die Gewissheit und darum keine Angst, wenn Papa fliegt, wird alles gut. Genauso ist es mit Gott. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ihn kenne oder nicht kenne. Ich kann Gott in Jesus Christus kennenlernen. Und je besser ich ihn kenne, umso mehr kann ich ihm vertrauen und umso fester ist meine Gewissheit. Denn Gewissheit, sie braucht Vertrauen. Sie braucht positives Vertrauen, positive Erfahrungen. Und habe ich erst einmal Vertrauen zu Jesus gefasst, dann vertraue ich auf seinen Zusagen, die er in seinem Wort gemacht hat. Diese Zusagen sind wie ein Fundament für meinen Glauben, für meine Gewissheit im Glauben. Und darum spricht Paulus von einer festen, ja strahlenden Gewissheit, die mit dem Glauben an Jesus verbunden ist. Ich möchte an 4 Punkten kurz an diesem Text entlang gehen. Der erste Punkt ist die Gewissheit der Kindschaft Gottes. In vielen irdischen Dingen verlangen wir nach einer handfesten Gewissheit. Und wenn der stabilste Mann ein Wehwehchen hat, dann läuft er zum Arzt und fragt, Herr Doktor, hier tut es weh, was ist das? Er will genau wissen, was es ist. Und wenn der Arzt ihm dann sagt, ich weiß es auch nicht, ist er nicht besonders zufrieden. In irdischen und materiellen Dingen verlangen wir nach Gewissheit. Die meisten von euch haben ihr Arbeitsleben hinter sich, doch einige sind auch anwesend, die stehen fest im Beruf. Stellen Sie sich vor, wenn Ihr Vorgesetzter beim Einstellungsgespräch zu Ihnen sagt, Das Mittagessen in der Kantine ist für sie frei. Und der Bus bringt sie kostenlos zum Arbeitsplatz. Und die 37,5 Stunden sind ihnen garantiert. Und dann fragen sie, und wie viel verdiene ich im Monat? Ah, darüber reden wir noch. Nein, nein. Das wollen wir genau wissen, bevor wir anfangen mit dieser neuen Arbeitsstelle. Wir verlangen nach Gewissheit. Ich bin froh, dass ich heute hier vor Ihnen stehen darf und dieser Text aus dem Römerbrief mir die Möglichkeit gibt zu sagen, auch in Glaubensdingen gibt es Gewissheit. Und sogar ganz selbstverständlich gibt es diese feste Glaubensgewissheit. Einige Verse vorher im 14. Vers heißt es, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich nehme die alte Luther-Übersetzung. Zwei Verse weiter, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ganz wichtig, diese innere Überzeugung. Wir waren vor kurzem in Israel, wir haben dort 4 Leute getauft und 3 von ihnen kannte ich vorher noch nicht. Und es war auch nicht die Zeit, großartig miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich habe ihnen den Taufkurs vorher geschickt und sie haben es zu Hause schon einmal durchgearbeitet. Und dann haben wir miteinander zusammengesessen und das noch einmal zusammengefasst. Aber es war mir eins ganz wichtig. Es war mir sehr wichtig, dass jeder dieser 4 ein persönliches Gespräch hat. Mit einem von uns. Denn mit allen 4 konnte ich nicht mehr reden, die Zeit hatte ich nicht. Ich weiß noch, wie wir dann zusammensaßen als Gesprächspartner und ich fragte reihum und dann sagte mir Kurt, den manche von euch kennengelernt haben, er hat die innere Gewissheit des Glaubens, die Gottes Geist ihm gibt. Es gibt ein äußeres Zeugnis durch den Heiligen Geist und dieses äußere Zeugnis besteht in den Zusagen der Heiligen Schrift. Zum Beispiel das Bibelwort aus Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Kraft, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Dieser Vers ist mir so wertvoll, so wichtig. Ich sage ihm jedem, der zweifelt, Gottes Wort, gib dir diese Gewissheit. Auf diese Zusage kann ich mich verlassen. Ich nehme Jesus in meinem Leben auf und die Folge davon ist, dass er mich zu seinem Kind adoptiert. Neben diesem äußeren Zeugnis gibt es eben auch das schon angesprochene innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Gottes Geist offenbart mir, dass ich sein Kind bin. Ich spüre ein Drängen, so ein Ziehen, so ein Verlangen, Luther sagt, ein Treiben des Heiligen Geistes in mir. Und ich merke, da macht sich dieses neue geistliche Leben in mir bemerkbar, das ich entfalten will. Ich merke, ich habe Verlangen nach Gottes Wort. Ich merke, ich fühle mich hingezogen in die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und der Gottesdienstbesuch wird zu einer Selbstverständlichkeit und es fehlt mir etwas, wenn es nicht möglich ist. Diese feste Gewissheit, die ein Kind Gottes hat, ist etwas Wunderbares. Sie beinhaltet auch, dass ich weiß, ich bin Gottes Kind. Viele von euch haben vorhin von Herzen gesungen, darum gehöre ich Jesus. Ich bin von ihm angenommen. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Diese Beziehung ändert nichts an meinen äußeren Lebensumständen. Sie bleibt konstant. Als ich nun sind es bald 20 Jahre her, hier nach Spanien kam und hier mit der Gemeindearbeit anfing, der erste Satz, den ich gelernt habe auf Spanisch, der war, no hablamos sobre religión, hablamos sobre relación. Muss ich nicht übersetzen, oder? Ach, ihr seid schlecht. Ihr sollt besser Spanisch lernen. In Spanisch ist es ein Wortspiel zwischen Religion und Relation. Relation heißt Beziehung. Und eine Schwester im Glauben, die hier schon lange Missionsarbeit macht, die sagt, denkt daran, unsere Aufgabe ist nicht über Religion zu reden. Wir müssen über die Beziehung zu Christus reden. Der erste Punkt ist die Gewissheit der Kindschaft Gottes. Lieber Gottesdienstbesucher, wenn du nachher aufgefordert wirst, ob du am Abendmahl teilnehmen willst oder nicht, wenn ich gefragt werde und darum bitten werde, dass du aufstehst als Zeichen, dass du teilnehmen willst, dann musst du dir in diesem Punkt ganz sicher sein. Sonst bitte ich dich, sitzen zu bleiben. Ein zweiter Punkt. Die Gewissheit der vollkommenen Wege Gottes. Wir wissen aber, schreibt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Oftmals leiden wir unter der scheinbaren Sinnlosigkeit und manchmal auch Vergeblichkeit unseres Lebens. Ich denke an diesen Vers oft. Da gibt es Tage, da wünschst du dir, du wärst überhaupt nicht aufgestanden morgens. Irgendwie scheint alles nur schief zu laufen. Und am Ende des Tages frage ich mich, was ist mir an diesem Tag überhaupt gelungen? Und ich muss entdecken, dass vieles einfach vergeblich war. Es war nicht kostenlos, aber es war umsonst. Viele leiden unter der Unverständlichkeit der Wege Gottes. Da passiert etwas, ein Unfall, eine schlimme Erkrankung, ein Bruch in einer Beziehung, etwas, was wir überhaupt nicht verstehen, nicht einordnen können. Aber für die, die von Gottes Führung in ihrem Leben und von der Vollkommenheit der Wege Gottes nichts wissen, ist alles nur blindes Schicksal. Doch für die, die Gott nicht lieben, sind solche Ereignisse, wie ich sie beschrieben habe, sinnlose Zwischenfälle. Und sie fragen, warum passiert mir das? Aber für die, die Gott lieben, müssen alle Dinge, auch die Missgeschicke und auch die großen tragischen Ereignisse im Leben, sie müssen zum Besten dienen. Wir glauben, dass Gott damit letzten Endes ein gutes Ziel verfolgt. Und diese Worte kommen mir nicht ganz leicht über die Lippen, denn ich sehe in unseren Reihen Menschen, die haben in dem vergangenen Jahr an diesem Vers ganz schön zu knacken gehabt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Es würde sich einmal lohnen, am Ende eines Tages und am Ende einer Woche zu überlegen, was alles an unbequemen und unvorhergesehenen Dingen geschehen ist und was diese Dinge vielleicht letztlich Gutes bewirkt haben. Aber am Ende können Kinder Gottes diese zweite Gewissheit haben. Die Wege Gottes sind vollkommen. Unser erster Punkt war die Gewissheit der Kindschaft Gottes, jetzt die Gewissheit der vollkommenen Wege Gottes. Ein dritter Punkt sagt die Gewissheit der Liebe Gottes. In Vers 38 und 39 finden wir diesen Punkt, denn ich bin gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächten noch Gewalten, und dann zählt er auf, was ihm überhaupt einfällt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wir haben oft den Eindruck, dass bestimmte Dinge, die in unserem Leben geschehen, nichts mit der Liebe Gottes zu tun haben. Das kann bei dem sein, was Paulus Leben nennt, Hohes oder Engel. Tatsächlich können Wohlstand und Reichtum den Menschen ja im Vertrauen auf Gott im Wege stehen. Wenn man sich dann ausschließlich mit seinem Besitz beschäftigt, keine Zeit mehr bleibt für Beziehungspflege in geistlichen Dingen oder man vertraut auf sein Bankkonto, anstatt auf unseren Herrn zu vertrauen, Aber auf der anderen Seite können wir auch den Reichtum dankbar aus Gottes Hand nehmen und zu seiner Ehre einsetzen. Bald ist ja wieder Fußball. Und gestern war schon Fußball. Ich will nicht daran denken. Lief nicht gut. Aber ich denke gerne an ein Champions League-Finale zurück, wo ein bekannter Fußballspieler mit einem Stirnband auflief. Da stand 100% Jesus. Das war Neymar. Kann man ja so sagen, Dirk, oder? Ja, ist okay. Er wollte klar machen, er ist einer der Besten weltweit, immer noch sehr gut. Auch wenn er ein bisschen in die Jahre gekommen ist und man nicht mehr so viel von ihm sieht, mal sehen bei der WM. Er wollte klar machen, ich stehe hundertprozentig zu meinem Herrn und ich verdanke ihm hundertprozentig auch die Leistung, die ich bringen werde. Wir können die Zeit, die wir durch technische Hilfsmittel einsparen, die wir uns eben leisten können, aufgrund unseres Wohlstands gut einsetzen, auch im Reich Gottes. Und so kann Reichtum und Wohlstand für ein Kind Gottes eben auch mit der Liebe Gottes verbunden sein. Gerade vom Alten Testament verstehen wir, wenn Gott segnete, dann meistens auch materiell. Viel schwieriger wird es mit dem, was Paulus mit Tod, mit Mächten, mit Gewalten und mit Tiefen beschreibt. Da fällt es noch schwerer, die Liebe Gottes zu erkennen. Aber Jesus gibt uns hier ein ganz eindrückliches Beispiel. Er vergleicht sich mit dem Weinstock und vergleicht seine Nachfolger mit Reben am Weinstock und sagt, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, sie wird gereinigt, dass sie mehr Frucht bringt. Gereinigt, jeder Winzer weiß das. Im Herbst wird der Weinstock bis auf die Hauptäste zurückgeschnitten. Der Fachmann weiß, dass es der einzige Weg ist, dass ein Weinstock viel Frucht bringt. Wir dürfen uns gewiss sein, Gottes Liebe begleitet uns. Diese Gewissheit ist sehr, sehr wichtig. Ein letzter Punkt. Die Gewissheit der Herrlichkeit Gottes. Vers 18 sagt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wenn Menschen ohne die Gewissheit der Herrlichkeit Gottes an den Tod erinnert werden, dann sind gewöhnlich zwei Reaktionen zu beachten. Entweder sie geben sich einer falschen, ja trügerischen Hoffnung hin, die heißt, nach dem Tod ist sowieso alles aus, oder auch, das hört man seltener, nach dem Tod wird alles gut, völlig unabhängig von dem Glauben an Jesus, so wie es manche Sterbeforscher behaupten. Die andere Möglichkeit ist, sie verdrängen den Gedanken an den Tod. Aber Kinder Gottes, sie tragen eine unerschütterliche Gewissheit in ihrem Herzen, dass sie nach dem Tod bei Jesus sein werden. Nicht für die Erdenzeit allein, haben wir gesungen, auch für die Ewigkeit. Wenn wir gleich miteinander an den Tisch des Herrn treten werden, das Brot durch die Reihen gehen wird, und ob ihr euch nun ein Stückchen abbrecht an dem Brot oder ein bereits gebrochenes Stück nehmt, ob ihr dieses Brot nun in den Kelch tunkt oder es nacheinander zu euch nehmt, dieses Abendmahl erinnert uns an die Herrlichkeit, die wir einmal erleben werden. Jesus sagt, es ist das letzte Mal in seinen Einsetzungsworten, dass ich dieses Mahl mit euch feiere hier auf Erden. Das nächste Mal feiern wir es gemeinsam in der Herrlichkeit. Paulus verwendet das Bild von einer Balkenwaage. In die eine Waagschale wirft er das Leiden seines Lebens und in die andere Waagschale wirft er die Herrlichkeit des zukünftigen Lebens. Und er macht klar, die Waage, das hält sich nicht die Waage, sondern es sieht so aus. Und hier ist die Herrlichkeit und hier ist das Leid. Die schweren Stunden meines Lebens wiegen federleicht gegenüber der unvorstellbaren Herrlichkeit eines Lebens im Himmel auf der anderen Seite. Und darum kann er an die Gemeinde in Philippi schreiben: Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Warum? Und so möchte ich zusammenfassen: Diese leuchtende Gewissheit ist die Gewissheit der Kindschaft Gottes und die Gewissheit der vollkommenen Wege Gottes und drittens die Gewissheit der Liebe Gottes und ein letztes die Gewissheit der Herrlichkeit Gottes. Diese vier Punkte, sie sind so wichtig. Lieber Gottesdienstbesucher, wenn du Mühe hast mit einem dieser vier Punkte, das sollten wir klären. Ich wünsche mir so sehr, dass niemand diesen Raum verlassen muss, ohne dass er zu jedem dieser vier Punkte ein Amen sagen kann. Ein Amen für sein Leben, dass es nämlich so ist in seinem Leben. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die bleiben unsicher. Und Paulus ist hier realistisch in unserem Abschnitt. Er sagt, wir wissen nicht. Wichtiger ist, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir wissen. Wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Wir wissen, dass seine Wege mit uns gute Wege sind. Wir wissen, dass uns nichts trennen kann, wirklich nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Und wir wissen, dass wir einmal bei ihm sein werden, in der Herrlichkeit. Es ist ein festes Wissen um bestimmte Dinge, bei denen andere im Dunkeln tappen. Wir wissen, dass wir einmal mit unserem Herrn Abendmahl feiern werden. Amen.